Wunderbar. Gerade schön noch mal eben austreten gewesen. Schöne Stange Lehm aus dem Kreuz gedrückt. Wunderbar. Das war ganz komisch. Ich sag, hat mir ein bisschen im dicken Wams gezogen. Hab gestern noch so 3-4 Eimer tote Spatzen gefressen. Bisschen Parmesan drüber gehobelt. Hat heute Morgen, hat es so ein bisschen gezwickt unten. Ich sag, wie, oder ist das nicht?
Ja, doch.
Verprellen wir jetzt schon unseren Sponsor mit solchen schönen...
Nein, aber mindestens einen deiner Co-Moderatoren.
Ja, dich schon mal nicht, Lukas, dich schon mal nicht. Also, du bist ja hart gesotten.
Wie ist das eigentlich, wenn du als also wenn du
Top
auf deinem...
Top-Promi, wolltest du sagen.
Als Top-Promi.
Genau. Nee, Moment mal. So, jetzt reicht's mir.
Und nicht schon am Anfang. Nee,
komm, jetzt ist gut. Jetzt habe ich die Schnauze voll.
Gott. Da haben wir ja Zeit, ein bisschen Werbung zu machen zwischendrin gerade. Hallo, Lukas.
Ja, das ist doch bei dir auch nur Night of the Proms, oder?
Absolut, absolut. Night of the Proms, sehr schön. Riedli, wir müssen Werbung machen für Riedli.
Nee, wir wollen.
Jetzt kommt er wieder.
Ja. Ich bin wie Friedrich Merz, glanzvoller Auftritt am Anfang und dann aber doch relativ schnell wieder durch die Tür raus.
Ja. Night of the Proms, wie Lukas Vogelsang gerade gesagt hat.
Ich dachte, Night of the Missgunst. Ne?
Auch
das Udo Lattek Musical. Night of the Missgunst, das Udo Lattek Musical. Mit Sören Lerwi, Dieter Hönes und Klaus Augenthaler.
Oh Gott. Also, Riedli, unbegrenzt lesen.
Absolut. Fertig.
Wissen wir denn jetzt mittlerweile, haben wir denn nach wochenlanger Recherche mal rausgefunden, welche Magazine?
Ja, ich kann es dir noch mal eine Auswahl. Also,
bevor wir wieder die falschen sagen und es weggeschnitten werden muss, wie die letzten drei Wochen.
DE, stimmt, das war ja immer der Fall. DE.readly.com, du kannst wirklich wählen zwischen Woman's Health,
Sport. Hast du einen Schlaganfall?
Heißt es nicht
oder?
Women's Health?
Women's Health.
Ja, ist die beste Katja Burkhardt-Parodie, die ich seit Jahren gehört habe.
Und pass auf, Micky, du darfst auch Selbst ist der Mann, kannst du lesen.
Ja.
Sportbild, Gehirn und Geist und den Playboy.
Ja, wunderbar. Ja.
Man kann aber auch Time, Rolling Stone, Newsweek, World Soccer, also man hat im Grunde genommen ja die Auswahl von 3400 nationalen und internationalen Magazinen.
Ja.
Ist auch ehrlicherweise, finde ich, wirklich eine coole Sache. Kennen wir alle von Spotify, von Netflix, von Amazon Prime, von Sky. Wir kennen diese ganzen Flatrates für Filme, für Musik. Wir kannten sie bislang aber noch nicht für Magazine. Und jetzt gibt es Riedli.
Was gibt's immer? Kleine Sprichwortkunde. Beisies kleine Sprichwortkunde.
Ja.
Was sagt der Playboy-Fotograf, während sich das Model aussieht? Reizende soll man nicht aufhalten.
Aber es gibt auch... Übrigens nach dem Magazin Guido, nach Barbara und nach JWD, auch das Magazin vom ehemaligen Spieler Spielmacher von Barcelona, Deco Home.
Deco Home. Oh Gott. Nicht schlecht.
Ach, ist die Boa schon wieder eingestellt?
So, aber alles, wie man es übrigens, weil wir gerade Spotify auch angesprochen haben und Sky ja auch, alles, wie man es kennt, also es gibt 5 Accounts für die Familie, man kauft das also nicht nur für sich selber, sondern Vater, Mutter, Kind, alle können zusammen mitlesen. Das Ganze auf allen Endgeräten von Computer über Tablet, Smartphone und natürlich kann man es auch downloaden, wenn man denn möchte und gerade nicht im WLAN ist, zum Beispiel in einem Flugzeug.
Ich hatte, ich hatte so eine Art analoges Riedli in den späten 80ern, frühen 90ern, als es nämlich so ein ominöses Tittenheft gab, was quasi so familienintern irgendwo zwischen Vater und Bruder, also auf verschiedenen Accounts benutzt wurde. Account bedeutet in diesem Falle, der klemmte irgendwo unterm Siphon, unterm Waschtisch, irgendwo auf einer Etage und wenn du glücklich warst, hast du auf dem Topf gesessen und das dann gerade gesehen, dass es da klemmt und dann. Ja, das waren andere Zeiten.
So, komplett andere Zeiten.
Ja.
Also auch die Seiten sind dann ja auch nicht vergilbt und so weiter und so fort, sondern man kann das alles komplett top weiterlesen.
Ja.
Zu jeder Zeit an jedem Ort. Das Ganze für 9,99 € und wie es von uns gewohnt seid, haben wir natürlich ein Top-Angebot für euch unter de.readly.com readly.com/mml. Dort könnt ihr Riedli zum Preis von 9,99 €1,99 für 3 Monate testen. Also einmal zahlen, 3 Monate testen. Unser Angebot für euch.
Was ich euch übrigens sagen würde, ich weiß nicht, ob ihr seit Samstag mal am Kiosk war, aber wisst ihr, was passiert, wenn man sich den aktuellen Spiegel holt? Da guckt einen der Spiegeltitel an, wie? Ja.
Also.
Boris Becker auf dem Spiegeltitel.
Wahnsinn, ja stimmt. Hör mal, da kann man, jetzt mal ehrlich, ey, daran kann man doch wirklich sehen, wie abgezockt und mies die Typen von der Bild-Zeitung sind, weil die sagen, ey, den Spaß machen wir uns. Ey, da wird vom Fernfahrer bis zum Uniprofessor machen die alle ihren Gag darüber. Weißt du, was wir machen? Herz für Kinder. Und weißt du, wen wir ans Spendentelefon setzen? Boris Becker. Und dann alle klatschen in die Hände und sagen, top. Das machen wir.
Und Barbara Schöneberger hat sich wirklich als Inkasso-Babsi vorgestellt.
Das ist aber schon wieder sehr gut.
Aber, so, darf man ganz kurz sagen, das Finale, das Drama um Boris Becker auf dem Spiegel, nur das zweittraurigste Titelbild der vergangenen Medienwoche war, wenn ich Micky Beisenherz Facebook richtig verstanden habe. Es gab ja noch die Mopo, wo eine junge Redakteurin gesagt hat, sie hat tatsächlich aufgehört mit Facebook.
Muss man sich mal vorstellen. Nächste Woche boykottiert sie auch noch Bubble Tea und Skoll.
Skoll, ja. Ach, das ist ja schön. Ja, gut, so. Also.
Dann
ja.
Lade ich jetzt ein zum Werkstattgespräch mit Schwerpunkt Fußball.
Ja.
So. Musik bitte. Das ist die 17. Episode der Saison 2018-2019. Hier ist Fußball MML, der Sky-Podcast. Und wir müssen es, glaube ich, an dieser Stelle schon mal sagen. Wir haben wahrscheinlich mehr erreicht als alle Podcaster zusammen
ganz
vor
genau.
uns, oder?
Ganz genau.
So ist es doch. So. Und zum Werkstattgespräch begrüße ich Micky Beisenherz.
Ich freue mich ganz herzlich.
Guten Tag. Ich begrüße Lukas Vogelsang.
Ich bin heute der Domenico Tedesco von MML. Ich habe mir nämlich was ausgedacht. Pass auf, neue Taktik. Mike, du machst die Parodien mit der verstellten Stimme. Micky ist der sich vorbereitet hat und ich moderiere. So gewinnen wir das Ding. So bringen wir das nach Hause.
Sehr gut.
Was ja schon, und dann sind wir, glaube ich, mittendrin, die erste Anspielung, glaube ich, ist auf Taktik.
Nein,
beim...
Hör aber auf.
Beim Derby?
Ist hörbar auf.
Meinst du nicht?
Ah, vielleicht doch. Ah, vielleicht
heute der Titel Taktik, Tränen und Tedesco.
Ah, du hast aber, okay, aber dann lass ihn auch, dann wollen wir ihn auch gleich rauslassen, Lukas Vogelsang. Ja. Ich glaube, ich verspüre da eine leichte Echauffierungs, ein Potenzial auf Echauffierung.
Ja, aber erstmal echauffiere ich mich darüber, dass nicht mal mehr du dich selbst vorstellst.
Stimmt.
Weil zur 17. Episode von MML in dieser Saison, wir sind schon Herbstmeister, ja, ja. Ist hier natürlich auch der Laubbaum von Fußball MML, Mike Nöcker.
Ja.
Der Laubbaum? Richtig.
Also Jens Spahn hätte gesagt, der wildeste unserer kleinen Rockband, Mike Nöcker. Der Laubbaum, wieso denn der Laubbaum?
Weil er immer so farbenfroh gekleidet ist.
Das wird er dir immer nachtragen. Der weiße Tscherno-Jobatei, Mike Nöcker.
Die Yoko Ono von den Rolling Stones.
Das ist lustig, weil normalerweise trage ich echt sehr viel schwarz und gedeckte Farben.
Stimmt.
Da kaufe ich mir einmal eine bunte Jacke und ein buntes Paar Turnschuhe.
Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe dieselbe Jacke wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Was meinst du, wie das für mich gewesen ist? Ja. 6 Jahre ziehe ich die komische Jacke nicht an. Dann greife ich morgens einmal zu der Jacke und gucke den CDU-Parteitag. Plötzlich steht Annegret Kramp. Das ist aber jetzt schon die Kanzlerinnenjacke. Jetzt schon. Ja. Verstehst du? So. Das ist, was wir verbal nicht leisten können. Voraussagen, die eintreffen. Meine Jacke.
Sei froh, dass du sie parallel anhattest. Der Schockmoment, wenn du denkst, oh, sie hat meine Jacke an. Ja. Wie kommt sie an meine Jacke? Hatte ich mal was mit Annegret Kramp?
Ja, sicher. Nee. Ich habe sie morgens noch durchgerappelt und dann hat sie plötzlich meine Jacke gegriffen und auf dem... Also jetzt in einer Comedy-Welt, in der Satire-Welt, aber wenn man alles
dann,
darf.
Dann versuche ich
mit den Ebenen.
Wie gut übrigens, vielleicht, dass ich das nochmal sagen darf, das AKK, wie gut, dass sie nicht Petra oder Katja mit vorne.
Katja,
Vornamen,
ne? Oder? So. Ja, geil. Ja, dann kriegt sie nämlich auch die Stimmen der AfD-Wähler.
So.
Das ist ein Jammer. Naja.
Gut, zurück zum Thema.
Ich probiere den Bogen herzustellen vom CDU-Parteitag zum Derby. Nämlich ist tatsächlich die Niederlage von Friedrich Merz die einzige, die Aki Watzke in diesem Jahr erleiden wird.
Ja. Da muss man jetzt natürlich wissen, dass
er als langjähriges CDU-Mitglied und Hinterzimmerpapst natürlich aktiv in seinem Orbit und Wahlkreis Werbung gemacht hat und Stimmen gesammelt hat für Friedrich Merz. Also die Kampagne für Friedrich Merz hat auch Aki Watzke mitgetragen und angekurbelt.
Ja. Apropos aktiv, für alle unsere Freunde, die schon in den 70ern und 80ern mit dabei waren und auch Fußball geguckt haben, ich glaube, Schalke könnte jetzt mal so langsam einen Sponsor Raktiv wieder gebrauchen, oder?
War doch auch mit Boris Becker die Reklame, wo so ein Junge an der Bushaltestelle war.
Raktiv macht aktiv.
Ja.
Es wäre so langsam an der Zeit, oder?
Ja. Ja, also es ist verdammt eng, würde ich mal sagen. Jetzt ist ja das Wort Abstiegskampf dann auch tatsächlich von allen in den Mund genommen worden. Und das kann man nach. Wie viele Punkte haben Sie jetzt aus wie vielen Spielen?
Zu wenig aus einer Menge.
Ja. Zu wenig aus einer Menge.
Zum Sterben zu wenig, zum Leben zu viel. Nein,
also Schalke 04 umgekehrt. Im Moment mit gerade mal 14 Punkten.
14 war
auf Platz 13. Ja. Nur drei Punkte mehr als ihr ehemaliger Trainer Weinzierl in Stuttgart. Der ist im Moment mit 11 Punkten auf dem Relegationsplatz.
Hätte ich gar nicht gedacht, dass Stuttgart überhaupt so viele Punkte hat. Weil gefühlt haben die bislang nicht ein Spiel gewonnen.
Ja, aber das vorletzte meine ich.
Ja, Wahnsinn, ja, Schalke. Okay, pass auf, dann machen wir doch mal, dann befassen wir uns, bevor wir wieder anfangen, Dortmund über den grünen Klee zu loben, was natürlich absolut nötig ist, fangen wir doch erstmal an mit dem FC Schalke. Also was ist los mit Schalke? Also wir haben da eine fast unveränderte Mannschaft. Ja, Goretzka ist nicht mehr da. Und der Weltklasse-Spieler Max Meyer ist nicht mehr da.
Ja.
So.
Und Thilo Kehrer ist nicht mehr
da. Das sind zugegebenermaßen zumindest zwei davon wichtige Veränderungen im Kader. So, vor allen Dingen in der Startelf, muss man ganz klar sagen. Ansonsten ist der Trainer noch derselbe und ist immer noch derselbe Trainer, der den FC Schalke im letzten Jahr zum Vizemeistertitel geführt hat. Oder sagen wir mal, um realistisch zu bleiben, auf Platz 2. So. Was ist denn da passiert? Warum sind die Unterschiede so eklatant, dass es jetzt plötzlich heißt Abstiegskampf und bis auf Weiteres wird es ja wohl auch so bleiben? Es deutet derzeit wenig darauf hin, dass sich das ändern könnte.
Oder wie ja gestern Raphael van der Vaart in einem wirklich großartigen Auftritt bei Sky 90 gesagt hat, totale Katastrophe. Ich kann das leider nicht nachmachen. Du müsstest das machen, aber am Ende hat er sich beschwert, dass die noch nicht mal einen Ball ordentlich stoppen können.
Und ja, gerade er sollte da ja nun auch wirklich, jemand, der lange beim HSV, aber gut.
Ich versuch's mal zu erklären mit der Saison 2009, 2010 von Hertha BSC unter Lucien Favre, weil gerade über Favre so viel gesprochen wird auf der hellen Seite des Ruhrgebiets.
Ja.
Hertha BSC ist damals nur durch ein paar Wechselfehler von Favre nicht am Ende Meister oder Vizemeister geworden in der Saison, in der dann Felix Magath Meister geworden ist mit dem VfL Wolfsburg.
Du meinst Hertha Wechselfehler, was die Transfers angeht?
Nee, er hat in den letzten beiden Spielen, das war glaube ich zu Hause, 0-0 auf Schalke und dann ein 0-4 in Karlsruhe, die man beide eigentlich hätte gewinnen müssen mit dem Kader, den man hatte, Voronin, Pantelic, Friedrich, Simonic. So.
Genau.
Diese Mannschaft ist durch die Liga getanzt. Ich erinnere mich noch an einen Auswärtssieg da, ich glaube in Cottbus, als sogar Dieter Hoeneß getanzt hat. Diese Mannschaft hat 2-3 Spieler verloren in der Saison drauf.
Ja, ganz entscheidende, dann, ne? Voronin, Pantelic und Simonic.
Genau,
ne?
Pass auf. Und wurde nicht adäquat verstärkt an neuralgischen Punkten und ist dann abgestiegen. Weil, und die Erklärung ist, weil sie auch in der Saison vorher weit über ihrem eigentlichen Niveau gespielt hat. Und das Gleiche passiert gerade bei Schalke 04. Schalke 04 hat das Spielglück war immer auf der Seite der Schalker in der letzten Saison. Sie haben die Mannschaften ja nicht auseinandergespielt.
Darf ich einen Namen schon mal einwerfen?
Ja.
Gnaldo!
Ja,
danke, das hat gut getan.
Du spielst eine Saison, also sagen wir mal die beiden Fest, also immer, es waren solide Spiele, die du knapp entschieden hast, plus 2 Festtage, der 4-4-Sieg in Dortmund und das 2-0 zu Hause gegen Dortmund. daraus hast du eine perfekte Saison gestrickt, aber Schalke war ja nie die überlegene Mannschaft, die jeden Spieler eben an die Wand gespielt hat, die, und vor allen Dingen wusste diese Mannschaft spielerisch nicht zu überzeugen. Das war viel über Standards, die standen hinten sicher. Naldo ist nicht umsonst Spieler der Saison geworden, ja, zu Recht auch. Also alle, auch ein 36-jähriger Naldo, der eben wie Benjamin Button rückwärts zu altern schien, haben alle nochmal alles rausgeholt und deshalb wirklich sind sie, sagen wir mal so, 30% über Normalniveau geflogen. Was dann passiert ist, du kommst mit einem guten Gefühl aus so einer Saison raus und bist der Vizemeister, verlierst 1-2 Spieler und hast aber das Gefühl, ey, wir sind ja der, also wir sind ja besser als zum Beispiel Nürnberg, Düsseldorf, Hertha, die dann kommen. Und dann fehlen die 10%, die du aber brauchst, um überhaupt dein Niveau halten zu können. Ja. Und das passiert. Und dann, ey, ich meine, so eine Aussage von Tedesco, hätte es die ersten 5 Niederlagen zum Saisonstart nicht gegeben, würden wir ja gut dastehen.
Ja.
Herrlich, ja. Ein Leben im Konjunktiv, es kann so gut sein. Nein, aber das ist es. Du gehst, du brauchst es die volle Power, um die Leistung so zu bringen, um dann Vizemeister zu werden. Und dann, wenn du nur ein bisschen abrückst, Schalke kann sich das ja gar nicht leisten, dass die Spieler ein bisschen nachlassen in dem, wie sie spielen. Und dann passiert das. Und dann kriegt es ganz schnell so eine Eigendynamik, wie sie es in der Liga hat. Weil, anders, die stehen im Achtelfinale der Champions League, sie stehen im Achtelfinale vom DFB-Pokal, wo sie gegen Düsseldorf eine gute Chance haben, ins Viertelfinale zu kommen. Da läuft es ja. Es ist ja erstmal wieder eine Geschichte vom Kopf her. Was passiert, wenn du als Vizemeister, du kommst von ganz oben und fällst so tief und dann hast du niemanden in der Mannschaft, der das auffangt?
Ich sehe da gewisse Parallelen, zumindest was die tabellarische Situation angeht, zu Saison 96-97, als der FC Schalke international abräumte, was ja dann bekanntermaßen am Ende auch zum UEFA-Cup-Sieg führte. Soweit sind wir natürlich international noch lange nicht. Aber in der Liga am Ende auch auf Platz 12 oder 13 landete und auch lange immer in den unteren Tabellenregionen sich verdingte. Das ist ja auch ein bekannter Reflex, das ist ja nicht neu, nur weil wir gerade bei FC Schalke sind, grabe ich in der Kiste, wo die Duplizität der Ereignisse so augenscheinlich ist. Und da ist es halt auch so, ne? Also du kannst dich halt international auch einfacher motivieren und auch nochmal was rausholen, auch spielerisch offensichtlich, während in der Liga gegen die Düsseldorfs und Nürnbergs dann halt einfach irgendwie du deinen Arsch nicht entsprechend hochkriegst. Und das scheint dann ja wirklich ein Motivationsproblem zu sein.
Und du kannst es natürlich auch, du kannst das Bild oder die Selbstwahrnehmung dadurch natürlich auch total verklären, ne? Ja. Also insbesondere jetzt in der Anfangsphase oder in der ersten Hälfte dieser Saison, wo du halt eben sehr viel Champions League hast durch die Gruppenspiele. Du hast immer irgendwie diese besonderen Events, du hast stellst dich hin mit Hymne und all diesen ganzen Geschichten, die halt dann eben mehr Fokus auf, wie zum Beispiel jetzt Topspiel, letztes Spiel übrigens bei Sky gegen Moskau, das Ganze eben mit anzusehen ist. Und dann konzentrierst du dich auf Moskau möglicherweise ein bisschen mehr als auf Mainz oder Düsseldorf oder was auch immer.
Ja.
Naja, so, aber es ist... Entschuldigung, Niki?
Nee, ich habe nur gesagt,
also
so ist es.
Es ist aber auch an dem von uns schon zitierten Knaldo ganz gut abzulesen. Mach's, wenn ein mal, Spieler...
Bitte. Knaldo! Oh Mann, das ist wirklich, Mann, das ist schrecklich. Das ist
wirklich schön. Wirklich, vor allen Dingen, weil ich auch der bin, der mit Kopfhörern hier am Anfang der Welt sitzt. Da macht es richtig Spaß. Da
musst du aber so, auch einfach...
Allein, mal, aber es sind ja zwei Personalien, an denen es abzulesen ist. Es ist, dass ein Trainer, der noch vor kurzem als die neue Lichtgestalt und die Lösung aller Probleme auf Schalke galt, plötzlich ohnmächtig, und dazu kommen wir hoffentlich gleich noch, völlig unverständliche Wechsel vornimmt, ja, weil er, also, he outsmarted himself, also noch schlauer zu sein als er selbst, das ist ja im Moment, was
Tedesco macht. Es löfte gewaltig.
Ja, es hat so ein bisschen, als wenn er das Gefühl zu seinem eigenen Spiel und zu seiner eigenen Handschrift ein bisschen verloren hat. Und das ist sozusagen eine Personalie, dass alles, was bei Tedesco letzte Saison funktionierte, jetzt eben erstmal nicht funktioniert. Also wie viele Mannschaften hat er letztes Jahr ausgeguckt und richtige Schlüsse daraus gezogen? Und jetzt, wo ihm das nötige Personal fehlt, durch eben falsche Transfers, durch aber auch Verletzungspech, gerade im Sturm, sich selbst dann doch irgendwie überschätzt und es nicht funktioniert. Und gleichzeitig hast du den Spieler der vergangenen Saison mit 36, Naldo, der über alle Maßen herausragend gespielt hat, und der ist nicht mal mehr, im Moment nicht mehr gut genug, um beim Derby mitzutun, wo er die prägende Figur war in den letzten beiden Derbys, die er beide entschieden hat mit dem 4-4 mit seiner letzten Aktion und auch eine ganz großartige Leistung bei dem 2-0 gezeigt hat. Und jetzt, ein Gedanke.
Ja.
Und es ist auch noch, das ist auch noch verknüpft, weil wenn Tedesco ein bisschen noch das Auge hätte für diese Mannschaft, dann hätte er Naldo statt Mendil eingewechselt, weil das allein fürs Gefühl was gewesen wäre. Ja. Der Derby-Held kommt und den stelle ich dann als Brechstange vorne rein, weil der macht nach dem Eckball noch das Tor.
Ja.
Und vor allen Dingen fürs Gefühl, für die Mannschaft intern, für die Fans und für Naldo selbst wäre dieser Wechsel großartig gewesen. Aber das ist ein emotionaler Wechsel. Und Tedesco ist kein emotionaler Trainer.
Aber so wobei ich aber umgekehrt glaube, dass ja das psychologische Momentum tatsächlich dann hätte pro Schalke sein können, weil du dich natürlich erinnerst an an den Moment vom 4-4.
Ja.
Und natürlich weißt, wenn du in der 87. Minute noch eine Ecke kassierst, dass du möglicherweise ein bisschen doller aufpassen musst, weil jetzt ist...
Total.
Wer ist gekommen?
Naldo!
Genau.
Und zwar aus einem Grunde schon deshalb wichtig, weil natürlich der andere nicht mehr auf dem Feld ist.
Wer denn?
Knaller!
aber dann haben wir noch einen.
Ja, der hat ja diesmal gar nicht getroffen. Und zwar... Genau, Gasser!
So, aber das ist ja, ich meine, hier.
Das tut mir wirklich so leid. Oh,
ist das ich doof, kann doch auch nichts dafür.
Ja. Ein Derby mit Donnerknall.
Ja.
So, also bei dem ist ja auch, das ist ja auch ein psychologisches Momentum. Wenn der von der Bank kommt, weiß ja auch die gegnerische Mannschaft, ach du Scheiße, jetzt wird's eng. So,
ja,
und insofern kann ich es nicht verstehen, bin ich total bei Lukas,
ja.
Kann ich nicht verstehen,
ja, aber
wie man einer ist, also, und man muss ja nochmal dazu sagen, ne, der Auftritt von Schalke gegen Borussia Dortmund, das war ja wirklich blutleer. Also, wenn man jetzt mal fair ist, das war ja gar nicht.
Das langweiligste Derby der letzten 10 Jahre.
Es gab ja auch im Grunde genommen fast gar keine gelbe Karte und so, war fast nichts, ne? Also von Schalker Seiten war da ja, glaube ich, gar nichts. Also nicht, dass man will, dass sie sich gegenseitig umtreten, aber du hast auch wirklich tatsächlich wenig.
Aber sie haben McKennie gefoult.
Achso. Schweine.
Sie haben McKennie gefoult, ihr Schweine.
Ach nee, warte mal. Es wurde sich ja jetzt, ich erfülle ja, weil es ist ja auch die Weihnachtszeit, ich erfülle ja Wünsche.
Ja.
Einer äußerte ja bei Twitter, dass man das ja bitte mit der Stimme von Uli Hoeneß mal, also
bitte, ihr habt McKennie gefoult, ihr Schweine, bitte.
So, also... So einmal pro Folge werden Wünsche erfüllt.
Die Allianz Arena ist ja auch South Park im eigentlichen Sinne, ne?
Ja, allerdings. Aber was du gerade sagtest, auf Tedesco bezogen, das muss man ja sagen, also wie man im Ruhrgebiet auf Schalke sagen würde, immer von der Emotionalität hat er nichts weg. Ne? Hat er nichts weg, unseren Tedesco, unseren Dominik.
Ja,
ne?
Aber das stimmt.
Unseren Domi.
Es ist, im Abwärtsstrudel, sozusagen das Gefühl zu sich selbst und der Mannschaft verlieren. Das waren diese Wechsel. Also, dass du am Ende mit McKennie und Mendiel im Sturm spielst, ja, natürlich, alle etatmäßigen Stürmer sind verletzt.
Ja.
Aber, wie gesagt, Naldo wäre 2 Fliegen mit einer Klappe gewesen. Du hast die Gefahr und du hast gleichzeitig einen, der für etwas steht auf dem Platz mit seinen 2,28 Meter, die der groß ist. Und wie Mike dann eben auch gesagt hat. Und das, wenn du das als Trainer nicht spürst, gerade bei einem Verein wie Schalke, dann musst du dich auch nach so einem Spiel wirklich hinterfragen lassen.
Vor allen Dingen, Naldo hat mir mal die Geschichte erzählt, wie sie nach dem 4-0, also sie sind mit 0-4 sozusagen in die Kabine gegangen.
Ja.
Und dann hat im Grunde genommen Tedesco den psychologischen Trick rausgeholt, der ist jetzt, das machen viele Trainer, die sagen dann, komm, dann gewinnen wir wenigstens die zweite Halbzeit und gucken mal, wie weit es geht. Ne? Mhm. So, also hat die aber trotzdem eben ihn...
Ja.
offensichtlich irgendwie Mut eingeflößt und ihm und den Jungs nochmal irgendwie gezeigt, komm, es ist noch nicht alles verloren. Wir haben nochmal 45 Minuten, wenn die 4 Tore in einer Halbzeit schießen können, können wir das auch und so weiter und so fort. So, also da setzt man ja ein bisschen voraus, dass er ein Gespür für Psychologie hat und dass er das jetzt in einem Derby, wo du nicht eine einzige Sekunde das Gefühl hattest, dass Schalke dieses Derby gewinnen
kann. Wo ja auch immer was geht. Ne? Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt heillos unterlegen waren.
Dass du dann nicht zu einem psychologischen Trick greifst als letzte, weil ich meine, mehr als verlieren kannst du es nicht.
Aber schlichtweg Mike, weil er überfordert war, weil er ich glaube, ihm kam in dieser Hektik dieses Spiels der Gedanke gar nicht. Also weißt du, was ich meine? Der war so sehr in seinem Matchplan und ich bringe jetzt jemanden, der Schnelligkeit auf den Platz bringt, Mendy, ja? Weil ich habe keinen mehr, der Schnelligkeit auf den Platz bringt. Ja, das ist natürlich alles vom Trainerlehrgang her. Und wenn du rein die Taktik und die Laufwege und die abkickende Acht und mehr Kompaktheit in den Zwischenreihen oder wie,
Dingens.
So redet der ja immer, ne?
Ja, ja.
Also
ja.
So redet der ja immer so.
Da kommen wir auch gleich nochmal kurz drauf.
Wenn du nur, das ist ja wirklich auch, das ist ja schon fast sichtbar festgefahren. Wenn du so in deiner Schematik steckst und sagst, ich brauche jetzt Schnelligkeit, ja, aber Fußball ist nicht nur das. Und übrigens, habt ihr gesehen, was er anhatte bei dem Spiel? Der hatte ja sozusagen den Thomas Tuchel Gedächtnisstrampler an, ja, so wie er da aufgetreten ist. Und so wirkt er auch. Also jemand, der so sehr überzeugt ist von seinem eigenen taktischen Universum, dass er nicht in die Emotionalität dieses Vereins kommt.
Ja, also er hat ja, ich meine, klar, jetzt im Misserfolgsfalle fällt einem sowas natürlich nochmal deutlich mehr auf, aber er hat ja auch wirklich ein bisschen was Androidenhaftes, ne? Also die Art und Weise, wie er, ja, da trifft C3PO auf S04 und das ist, ja, so auch der Sprech, ne, irgendwie, was, wie war das, der Druck am Ball determiniert das Abwehrfall, keine Ahnung, sowas halt. Und ich glaube, in so einer Situation, wenn es dann so läuft, wie es läuft, fällt das den Spielern natürlich auch nochmal mehr auf. Ne? Deswegen muss man jetzt nicht unbedingt gleich wie Louis van Gaal in der Kabine stehen und die Buchse runterlassen und mit den Klöten wackeln. Aber es ist, glaube ich, in so einer Situation auch wichtig, mit einer gewissen Emotionalität und einem Gespür für psychologische, noch nicht mal Feinheiten, sondern auch Grobheiten, an die Sache ran zu Kriegsführung. Ja, von mir aus, ey. Und wenn du irgendwie in der Halbzeitpause die Schlüsselszenen von 300 nochmal zeigst auf dem Beamer, aber...
Ja, das ist Schalke. Derby. Entschuldigung, es ist Derby, es ist Schalke und es ist natürlich ein Spiel, das einfach eben den ganzen blau-weißen Fans einfach wichtig ist.
Ja, also,
so, und zwar überlebenswichtig sozusagen. Das ist der, also da stellt sich sozusagen die Frage, gibt's Weihnachten was unterm Baum, ja oder nein?
Ja, ne? Guck mal, bei anderen, also in anderen Regionen erzählt man sich das dann am Montag auf der Arbeit. Gut, das fällt in Gelsenkirchen jetzt, aber es ist ja trotzdem, man trifft sich ja trotzdem irgendwo und unterhält sich.
Ja.
So. Ne? Ja. Lehnt sich ans Waschbeton und sagt.
Also wenn man Emotionalität fordert, dann muss man es natürlich vor allen Dingen für die Fans in einem solchen Spiel. In einem solchen Spiel musst du das Zeichen setzen, dass du komplett an deine Grenzen gehst.
Er hat nach dem Spiel auf die Frage, warum er dann einen Linksverteidiger bringt, um in die Spitze zu stellen und nicht Konoplyanka, hat er gesagt, Konoplyanka ist für mich eine klare Elf. Das ist das, wie Tedesco tickt. So, wo du sagst, verstehst du? Also das ist einfach, das ist ja sozusagen, das ist so Mathe-Brain, ja?
Ja.
Super-Brain-Talk, aber der funktioniert halt nicht.
Ja, aber du, wenn jetzt einer, weil Tedesco, ne, muss man vielleicht auch mal sagen, wenn einer mit italienischen Wurzeln, ein Deutscher mit italienischen Wurzeln, wenn der jegliche Emotionalität weckert und nur noch rational denkt und bürokratisch, ist das nicht auch ein Beispiel für gelungene Integration? Muss man das nicht auch einfach mal sagen? Das muss man doch auch mal anerkennen, oder?
Bravo,
bravo.
Die Frage ist ja nur, wo hakt es bei Schalke? Und das ist ja, also ich kann mich selten an ein Derby erinnern, wo zwei Ideen eines Vereins und einer Mannschaft so sehr aufeinandergeprallt sind wie in diesem Jahr beim Derby.
Allerdings.
Also hast auf der einen Seite.
Hast du gehört, er sagt Derby.
Die Sonnenkönige in Schwarz-Gelb, wo im Moment alles klappt. Wo du gelobt wirst für die Transferpolitik, weil alles funktioniert. Wo du gelobt wirst, dass du dir Matthias Sammer und Sebastian Kehl rangeholt hast. Übrigens, Riesenlob und auch eigentlich Zusammenfassung von dem, was bei Borussia Dortmund hinter den Kulissen gut funktioniert, war ungewollt von Jörg von Torra bei Sky, der gesagt hat, Mensch, dieser Matthias Kehl, der hat gute Arbeit geleistet.
Und wirklich ungewollt, ne? Aber,
natürlich.
Ja, aber das ist der Monty.
Der Aufschwung von Borussia Dortmund hat einen Namen, Matthias Kehl.
Ja.
Der Abschwung von Schalke hat auch einen Namen und das ist Christian Heidel. Und daran kommst du halt nicht.
Dominik Heidel. Ich dachte, du machst es
nicht. Nein. Weil worauf ich hinaus will, ist, du hast die geballte Power, Sammer, Kehl, Zorc, Watzke, wenn er jetzt fertig ist mit Wahlkampf, hast du da vier Leute, die da sitzen, während bei Schalke, nachdem Tönnies sich selber irgendwie verabschiedet hat, hast du genau einen da zu sitzen, der sein eigenes Korrektiv ist, ja, und der über die Transfers entscheidet, über den Trainer, über alles und der das alles alleine trägt und der vielleicht, ich maße mir jetzt nicht an, den Heidel zu analysieren und wie der hinter den Kulissen arbeitet, aber der zumindest so wirkt, als wenn er mit der Gesamtsituation ein bisschen überfordert ist. Und wenn man mal die ganzen Transfers der letzten Jahre und vor allen Dingen also immer Rückrunde oder auch Saisonstart auflistet, ja nicht besonders gute Arbeit geleistet hat, anders als Borussia Dortmund im Vergleich vor der Saison. Also da gab es irgendwie keine Lehren, weil natürlich, wir können uns lustig machen, wir können sagen, der Weltklasse-Spieler Max Meyer, der weg ist und jetzt bei Crystal Palace spielt und niemand hört mehr wieder von. Ja. Dann Leon Goretzka war ein halbes Jahr verletzt. Auch keine Stütze dieser Mannschaft in der letzten Saison gewesen, sondern auch war nur ein wichtiger Spieler, den man auch hätte ersetzen müssen. Mhm. Und dann holst du Mascarell, du holst Serdar, du holst Rudi. Und keiner von denen funktioniert.
Rudi ist natürlich,
Das war Rudi ratlos. Also es ist einfach so, guck ins Gesicht von Rudi und du dachtest so, okay, ist das jetzt der Mann, der das Schalker Mittelfeld beleben soll, im direkten Zweikampf mit Delaney, ja, und Axel Witsel? Also diese Gegenüberstellung funktionieren und bei keiner dieser Gegenüberstellungen sieht Christian Heidel gut aus.
Ja, also speziell Rudi sah auch wirklich rat- und hilflos aus. Also nicht nur beim Gegentor durch Sancho, sondern auch insgesamt. Ne? Also der tut einem ja fast ein bisschen leid. Jetzt nicht im Sinne, als sei er jetzt irgendwie ein unfähiger Fußballer. Aber er wirkt auch in diesem Kollektiv echt einfach ratlos. So.
Und dann machst du die Westfälische Allgemeine auf und dann steht da drüber, Tönnies will Heidel angeblich einen Fußballexperten zur Seite stellen.
Ja, ja, das habe ich gestern auch schon mal kurz. Ich habe ja auch sehr geschmunzelt.
Also es diskutiert wird wohl offensichtlich das Modell Sommer, weil das irgendwie beim BVB so gut funktioniert.
Ja.
Und ja vorher mehr oder weniger, gut, da war Sportvorstand, aber auch bei Bayern München gut funktioniert hat.
Auch wenn wir das zu der Zeit damals jetzt nicht unbedingt so wahrhaben wollten.
Aber dazu passend dann ja wiederum auch weil wir gerade über Von Tora geredet haben, der sehr emotionale Auftritt auch von Mike Büskens, der sich ja beschwert hat darüber, dass alle Vereine in der Lage sind, ihren Nachwuchs auch zu integrieren und hat zum Beispiel Brandt bei Bayer Leverkusen mit angebracht, der gesagt hat, ich bleibe lieber bei Leverkusen noch ein oder zwei Jahre, um mich in diesem perfekten, für mich perfekten Umfeld zu entwickeln. Anders als bei Schalke, wo im Grunde genommen alle Talente letztlich nicht mehr da sind.
Richtig.
Aber, Mike.
Ja.
Ich habe da mal was zu vorbereitet.
Ah, ich habe da mal was vorbereitet.
Ich hab den Büskens ja auch gesehen. Und dann haben sie bei Von Tora eine Startelf, wo der sensationelle Satz von Von Tora fiel. Mit dieser Startelf wären sie dann auf Jahrhunderte unschlagbar gewesen.
Und wenn dann die aus dem Osten noch dazu kommen.
Es ist Wahnsinn. So, pass auf. Aber natürlich kannst du immer machen. Du kannst sagen, Neuer ist weg, Kehrer ist weg, Özil ist weg, Goretzka, Draxler. Ja, okay. Das ist aber, außer wenn du Bayern München bist, der normale Lauf der Dinge.
Damit kannst du auch beim HSV eine Weltelf zusammenstellen.
Und ich wollte nur mal sagen, ich habe probiert, eine Startelf zusammenzustellen vom VfB Stuttgart. Pass auf.
Oh.
Leno, Rudi und jetzt kommt's. Die nämlich von bei Von Tora aufgezählten Sead Kolasinac und Thilo Kehrer sind auch aus der Jugend vom VfB Stuttgart nach Schalke gegangen. Also müssten sich initial eigentlich die Stuttgarter beschweren.
Ja.
Also, Bernd Leno ist vom VfB Stuttgart. Kehrer, Rudi, Khedira, Nabri, Rüdiger, Werner, Kimmich, Kolasinac.
Ja.
Das ist ja etwas, wo der VfB Stuttgart sich hinstellen muss und sagen, wie kann das sein? 11 Punkte, jetzt haben wir den Ex-Trainer von Schalke und nur 11 Punkte und werden wahrscheinlich absteigen die Saison. Wie kann es sein, dass ein Verein mit dieser Strahlkraft und dem Potenzial und dem Geld, was wir in Baden-Württemberg zur Verfügung haben, nur entweder in der Zweitliga spielt oder gegen den Abstieg? Das ist ja kein Schalke-typisches Problem. Und da muss man sich einfach nur fragen, wie man mit den Spielern umgeht. Dass ein Özil oder ein Neuer nicht auf Dauer auf Schalke zu halten sind, weil sie einfach dafür prädestiniert waren, bei Champions-League-Sieger-Clubs zu spielen, ist auch klar. Also ich fand den Ansatz von Büskens, der hat vieles Richtiges gesagt, aber dieser ist Quatsch. Schalke krankt nicht daran, dass sie die Talente abgeben musste. Sie kranken daran, und das ist ein anderer Teil, dass Heidel mit 85 Millionen, die er bekommen hat für den Sané-Deal und für den Kehrer-Deal, nicht adäquaten Ersatz holt. Weil sie sagten, wie kann das denn sein? Kolasinac und auch noch andere Spieler sind ja ab und Goretzka sind ablösefrei gegangen. Für die hätten wir ja auch bis zu 100 Millionen bekommen können. Ja, aber das wären 100 Millionen mehr gewesen, mit denen Heidel nichts hätte anfangen können.
Ja, ja, vor allen Dingen, also das Gegenbeispiel, dass man ja auch mit vergleichsweise wenig Geld halt eben doch gute Spieler bekommt, das hat ja nun am Samstag auf demselben Platz gestanden. Da sieht man es ja tatsächlich. Also ich bin ja grundsätzlich auch Anhänger der Theorie, dass man für, sagen wir mal, 80 Millionen auf dem internationalen Transfermarkt nicht mehr allzu viel Quantität und Qualität bekommt. Aber du siehst ja anhand des Beispiels Dortmund, dass es dann ja offensichtlich eben doch geht. Weil die Spieler, über die wir hier reden, das sind wahrscheinlich jetzt mal 5 Stück, die haben zusammen ungefähr diese 80 Millionen gekostet. Ja, nimm also Witzel, Delaney, nimm Alcacer, da bist du jetzt mal rund bei 60 Millionen, dann hast du noch einen Sancho für 8 und dann kannst du legst noch mal ein paar Euro drauf, dann nimmst du wen? Brun Larsen, Hakimi. Hakimi kostet, glaube ich, 15, wenn sie ihn kaufen.
Vielleicht kostet er 20. Brun Larsen haben sie halt schon in der Jugend gescoutet.
Ja, ne? Sancho ist ja auch eine Saison davor schon, aber du weißt, was ich meine. Ne?
Also, es sind die fünf Spieler, an denen du gerade, also wenn du Akanji noch dazu nimmst, Diallo und aber auch einen Zagadou, dann bist du bei irgendwie 120 Millionen. Du hast sie aber rechtzeitig geholt, sodass sie nicht so teuer geworden sind. Und du hast natürlich, was ich so spannend fand, wenn Aki Watzke gerade nicht Wahlkampf für Friedrich Merz macht, sondern sich mit Zorc zusammensetzt.
Das ist doch nicht zu fassen.
So,
der arme Watzke, immer
da kommt,
wieder.
Da kommt der Einzige, der in rund um Watutinki richtig gearbeitet hat, war Susi Zorc im Sommer, der nämlich Watzke in Dortmund angefangen hat, gesagt, wir können Witzel bekommen. Und das ist der wichtigste Satz für den Dortmunder Aufschwung. Wir können Witzel bekommen. Aber Schalke, und das habe ich in der Sportbild gelesen, hätte Witzel auch bekommen können. Ja? So, das sind ja Dinge, der Markt ist ja offen. Die Frage ist, was du draus machst. Ja, und in diesem Moment hat Dortmund einfach besser und schneller gearbeitet, weil sie eben aus den Versäumnissen der letzten Saison und vor allen Dingen auch, ich glaube bis heute, dass das 4:4 oder spätestens das 0:2 auf Schalke eine ähnliche Wirkung hatte in der Vereinsführung von Borussia Dortmund, wie das 5:2 der Bayern gegen Dortmund in Berlin.
Ja.
Also das sind zweimal Erweckungserlebnisse, wo du gesagt hast, so, stopp, geht es nicht weiter.
Ja.
Und bei Schalke ist es halt das Gegenteil eines Erweckungserlebnisses, wenn du sagst, geil, neuer Trainer, den haben wir geholt aus Aue, dazu Naldo, beides Dinge, wo uns die Leute von abgeraten haben. Der eine zu jung, der andere zu alt, aber wir werden Vizemeister. Siehst du mal, was für geile Typen wir sind. Mhm. So, und dann läuft es natürlich erstmal so weiter. Und die letzte Transferperiode, vielleicht Marc Uth ausgeklammert, weil er jetzt verletzt ist und in den letzten Spielen angedeutet hat, dass er was kann, ist ein Desaster. Es ist einfach mit dem Geld, was vorhanden ist, vollkommen falsch eingekauft worden.
Ja. Ja, absolut.
Hätten Sie mal Brazzo Salihamidžić als Sportdirektor gehabt, ne? Der hat nämlich viel mehr erreicht als seine, als seine Vorgänger.
Ganz genau.
Ist aber eigentlich wie so ein Trump-Tweet, ne? Aber das Interview, er hat ja ein sehr, sehr langes Interview auch gegeben in der Welt am Sonntag, dem Kollegen Julian Wolf.
Übrigens, können wir gerade mal ganz kurz, nur einmal, um es auch mal zu zeigen, wie verlogen und bigott dann doch irgendwie auch diese ganze Medienwelt im Fußball ist. Erinnert euch bitte nochmal an diese mittlerweile schon legendäre Pressekonferenz.
Ja.
Was wurde da wirklich insbesondere den in der geballten Macht in der ersten Reihe vertretenen Abgeordneten der Springerpresse gedroht?
Ja.
Gedroht Gegendarstellungen, mit einstweiligen Verfügungen, die Springerpresse, das Schlimmste, der letzte Dreck und so weiter und so fort. Und wo gibt Hasan Salihamidžić dieses Interview? In der Welt, da sage ich erstens, sag mal, geht's eigentlich noch? Und zweitens, nehme ich niemanden mehr ernst in dieser gesamten Fußballwelt, nehme ich niemanden mehr ernst, der sich ernsthaft irgendwie über die Art und Weise der Bild-Zeitung beschwert, wenn es ihnen nicht passt, wenn sie irgendwas schreiben, was ihnen nicht gefällt, dann beschweren sie sich, aber eine Woche später ist der ganze Rauch schon verflogen und dann redet man halt mit dem anderen Blatt oder auch wieder mit der Bild oder sonst was.
Mit dem goldenen
Blatt. Wirklich, hört mir auf. Wir können gerne über die Bild reden. Ich finde es auch teilweise irgendwie wirklich grauenvoll, was da drin steht. Aber entweder man ist konsequent und sagt, okay, mit euch nicht mehr.
Ja.
Oder man soll einfach dieses verlogene Spiel einstellen.
Ja. Aber ganz kurz. Zum einen muss ich sagen, als jemand, der ja lange für die Welt am Sonntag gearbeitet hat, es ist ja so, die Springerpresse ist ja so wie München. Es gibt den roten Teil und es gibt den blauen Teil. Ja? Und nun ist der rote vom blauen relativ abgekoppelt, in dem, wie sie auch arbeiten. Und es ist natürlich etwas, es ist natürlich dieses Putzerfisch-Syndrom. Also die Symbiose aus Journalismus und Bayern München. Du kommst daran nicht vorbei. Zum einen, das ist ja eine zweigleisige Geschichte. Du könntest ja auch als Welt am Sonntag sagen, pass mal auf, ja, die haben uns vorgeführt bei dieser Pressekonferenz, die gesamte Springer-Presse angegriffen, haben die Kollegen von der Bild-Zeitung verklagt etc. Wir geben denen nicht mehr das Outlet. Ja. Ja gut, aber mit einem Salihamidzic-Interview machst du halt immer noch mehr Auflage, ja, als wenn du jetzt zum Beispiel das dritte Interview mit Pal Dardai machst, so, weil man zum Beispiel aber auch nicht hört, wie lustig Pal Dardai ist, wenn man ihn nur druckt. So, aber das ist
und,
die
und Geschichte. Und der Hinweis
also,
ist ja
doch,
richtig.
Es ist doch, also, ja. Nein, ich möchte aber, dass, du hast recht, aber es ist sowohl die Presse, die sich immer wieder zum Büttel macht für einen Verein wie Bayern München und eben auf einer ganzen Seite Salihamidzic mal ausführen lässt, was ist. Ja, dann ist es
und natürlich FC Bayern. Arbeitet die Welt anders als die Bild. Das ist völlig richtig.
Der gut, aber es ist doch trotzdem das. Muss dann die Redaktion sagen, pass auf, wir geben Salihamidzic nicht mehr die Plattform. Weil Bayern sagt, Bayern macht das doch, wie sie wollen. Heute wird beleidigt, morgen gibt es wieder also Zuckerbrot und Peitsche. Dann gibt es wieder ein paar schöne Zitate. So läuft das seit 30, 40 Jahren.
Ja, klar.
Was ich aber noch zu dem Interview sagen musste. Ich weiß nicht, wer ihn da gebrieft hat oder so, aber ich habe es in Gänze gelesen und mir viel, viel angemarkert. Er kann ja, wenn man ihn mal lässt und nicht Rummenigge neben ihm sitzt und für ihn beantwortet, ein sehr, sehr angenehmer und interessanter Interviewpartner sein. Weil das Interview ist, das ist sehr, sehr großartig.
Ja, finde ich auch. Übrigens, darf ich ganz kurz anmerken, das ist natürlich auch wieder ein schönes Beispiel für Social Media oder beziehungsweise Journalismus in Zeiten von Social Media. Dieser Satz wird dann natürlich rausgenommen, der wird geklammert, der wird dann natürlich als Graphic aufbereitet, damit Salihamidzic dann natürlich wieder Trottel durchs digitale Dorf gejagt wird, weil man sich an diesem Satz natürlich wunderbar, der sich halt wirklich aus dem Kontext herausgerissen, vor allen Dingen wirklich liest wie ein Trump-Tweet. Letzten Endes, ich habe das Interview auch gelesen und fand es eigentlich ganz in Ordnung. Es klang recht vernünftig und du siehst halt, wie jemand da so langsam sich in seine Rolle hineinarbeitet unter widrigsten Bedingungen. Und ich konnte da jetzt auch nicht vieles erkennen, wo man total mit dem Kopf schüttelt.
Also man hat halt gesehen, dass er wirklich in ganz stark gebrieft war, um dieses Bild zu Ende, also es sind ja auch die Fragen, also der ganze letzte Teil des Interviews deutet ja genau, also zielt genau darauf ab, wie finden Sie es eigentlich neben Rummenigge und Hoeneß oder zwischen Rummenigge und Hoeneß eigentlich nur noch die Witzfigur im Stahlbad zu sein.
Ja.
Und er sagt ganz klar und dann immer, so ein Interview besteht ja in erster Linie aus Halbsätzen. Jede sportliche Entscheidung geht über meinen Tisch. Ja? Ist ja sowas, wo er sagt, pass auf, ich probiere das in wenigen Sätzen gerade zu rücken. Und ich finde übrigens, nur einmal um es zu sagen, Das entscheidende Zitat von diesem Interview ist übrigens, aber für mich kommt es überhaupt nicht in Frage, unter einem Sportvorstand zu arbeiten. Das ist die Positionierung von Salihamidzic. Er sagt, so wie es jetzt ist,
ja.
Aber wenn die mir den Kahn nicht als Nachfolger von Rummenigge, sondern als jemanden mit so Befugnissen wie Matthias Sammer oder so hinstellen und mich dadurch letztendlich entmachten und beschneiden und mich tatsächlich zum Bratzo-Kasper reduzieren, dann gehe ich. Und das ist das interessanteste Zitat dieses Interviews.
Ja, übrigens, wenn er sagt, jede sportliche Entscheidung geht über meinen Tisch, kann das eigentlich auch im Grunde genommen nur bedeuten, so Tür auf. Brazzo, hier ist ein Brief an Paris Saint-Germain. Gib mal, mach mal eine Briefmarke drauf. So, leck mal an. Ja, danke. So, jetzt ab das. Bring's es in die Post. Ja, danke. Bring's mir einen Kaffee mit. Danke, tschüss. Tschüss, Brazzo, danke. Super Mann. Gut, dass wir ihn geholt haben. Kann ja auch so sein.
So sind sportliche Entscheidungen beim FC Bayern?
Ja, wenn sie bei Bratz über den Tisch laufen halt, ne? Ja. Du hast doch diesen Briefmarkenbefeuchter. kannst du den mal einmal hier draufstellen, dass ich das... Danke. Also ist jetzt eine... Muss nicht so sein. Kann aber.
Kann, ja.
Kann, ja.
Ist das schon eine Utopie?
Es ist eine... Ja, für Bratz eher eine Dystopie, würde ich sagen. Ja.
Ach...
Müssen wir denn jetzt eigentlich, weißt du, was das Schöne ist? Wir haben eigentlich alles, was man lobend über Borussia Dortmund sagen kann, schon abgehackt, indem wir Schalke 04 kritisiert haben, weil das ist das Negativ des Ganzen.
Genau, eine einzige Sache wollte ich noch sagen, weil das echt so schön war, im Spiel zu sehen. Zwei, drei Sätze bin ich auch durch. Also wie gesagt, wir sind jetzt im Jahr 2018, zur selben Zeit im Jahr 2017, da war der BVB ungefähr, sagen wir, man würde sagen, rock bottom. Und wenn du dir vorstellst, wie eine Mannschaft innerhalb eines halben Jahres oder sagen wir mal wohlwollend eines Jahres komplett ihr Gesicht verändern kann, dann ist Borussia Dortmund wirklich das perfekte Beispiel dafür. An der Seitenlinie Peter Stöger auf dem Platz, Castro, der wahrscheinlich im Abflug sich befindliche, Julian Weigel, alles irgendwie...
Nuri Sahin,
ja, ich wollte jetzt gerade sagen, alles scheiße. Ich werde niemals einen Satz, in dem Nuri Sahin vorkommt, abbinden mit alles scheiße. Und dann ein Jahr später bist du plötzlich da. Also, aber das ist, glaube ich, auch eine Veränderung, die auch selbst im Profifußball sehr ungewöhnlich ist, dass die Dinge sich so schnell zum Guten wenden. Da ist schon wirklich außergewöhnlich gute Arbeit geleistet worden. Und eine Sache, die halt einfach ganz herrlich zu beobachten war im Spiel, das war halt, du hast dann da vorne so die Zauberer wie Sancho und Hakimi und so, die natürlich auch Bock hatten auf Fußball. Du hast halt gesehen, da kam alle 5 Minuten mal so ein Hackenpass, der versucht wurde. Und wenn das aber schief geht und der Ball droht dann in die Gegenrichtung zu wandern, dann hast du dahinter halt noch Witzel oder Delaney, die sagen, immer die kleinen Racker, du, was sie hier da vorne wieder machen? Komm, gib den Ball her, so, jetzt Schluss. Und jetzt wieder vorne rein. Das ist so gut zu sehen, wie die dann einfach in der zweiten Reihe das Ding abfangen und wieder nach vorne bringen. Und da siehst du, wenn du diese Mischung gefunden hast, aus ballbegabten Staubsaugern und Zauberern vorne, ja, dann kannst du dich wirklich in dieser Saison tatsächlich nur selber schlagen.
Es ist, für mich ist Axel Witzel in dieser Dortmunder Mannschaft, was früher Karl Malone bei den Utah Jazz im Basketball war. So dieser No-Bullshit-Typ, der einfach steht und du weißt, an dem kommt keiner vorbei. Mhm. Weißt du? Ja. So dieser Schlüsselspieler. Und übrigens, man kann das, was du als Gefühl gerade erzählt hast, Micky, auch an den Zahlen festmachen. Die haben in allen Pflichtspielen in dieser Saison im Schnitt 0,9 Tore kassiert und in der letzten Saison 1,4.
Ja.
Und ein halbes Tor mehr pro Spiel über eine Saison sind ganz schön viele Tore.
Allerdings, Tatsache.
Ja. Also, das ist einfach so, weil alle reden natürlich über diese Offensive, aber ich finde, eine Szene aus dem Derby erzählt die ganze Geschichte, wie großartig schon in der letzten Winterpause mit Voraussicht auf die Saison geplant wurde. Zweimal hintereinander hat Akanji dem Mendy den Ball abgelaufen, als wäre es das einfachste der Welt.
Jo.
So, weißt du, so dieses, ey, ich gebe jetzt 80%, ich zeig dir mal, wie das ist. Und Brun Larsen ist auch, ist dem gegnerischen Stürmer, ich glaube Burgstaller oder so, hinterhergerannt. Das sind so die Momente, das ist der Unterschied. Eine Mannschaft, deren Gegenpressing sofort vorne anfängt und bis nach hinten durchläuft. Also die gesamte Mannschaft ist ja erstmal auf Abwehr eingestellt und spielt deswegen offensiv so stark, weil sie sich hinten auf die Defensive verlassen kann. Und das ist der große Unterschied zu dem Bosch-Fußball, wo du wusstest, oh Mist, nach 0,7 Sekunden ist der Ball schon wieder vor Birki, ne?
Ja, naja. Also es ist wirklich, wirklich sehr augenscheinlich. Ja, jetzt haben wir Borussia Dortmund genug gelobt und das wird uns in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch häufiger passieren. Deswegen vielleicht auch nochmal ein paar lobende Worte zum Beispiel über Borussia Mönchengladbach, die auch schon wieder gewonnen haben und zwar sehr deutlich, wenn auch recht spät. Also der VfB Stuttgart wird wahrscheinlich bis zur 70. Minute gedacht haben, ach guck mal, vielleicht wird das heute nicht totale Kacke. Und,
du weißt jetzt, dass nicht nur dein Bruder dir gerne auf die Fresse hauen würde, weil du jetzt anfängst, Borussia Mönchengladbach zu loben.
Oh
was
nein!
Was du vor 2 Wochen gemacht hast, war, du hast Eintracht Frankfurt gelobt. 2 Mal hast du, und dann hast du gesagt, und letzte Woche auch, und dann haben die Allaire und Jovic. Ja. Und was jetzt passiert? 2 Niederlagen in Folge in der Bundesliga und torlos in Berlin. Verstehst du?
Das klingt so wie so eine Daily Soap, ne? Torlos in Berlin. Ja, ich weiß. Ja, aber entschuldige bitte, ich bin ja auch Borussia Dortmund-Fan und Tabellenführer, wollen wir ja auch bleiben. Wir müssen die Konkurrenz so ein bisschen schlecht loben.
Ich habe gerade nachgeguckt. 18.05., letzter Spieltag, Borussia Dortmund in Gladbach. Das wird, überleg mal, an dem Spiel hängt's dann. Geil, weil die Bayern nochmal richtig rankommen. In Gladbach kannst du Meister werden. Da kannst du dich jetzt schon mal freuen.
Nein, weil zwischen Gladbach und Dortmund die Meisterschaft entschieden wird.
Ja, überleg mal.
Das ist übrigens, um das vielleicht damit abzubinden, ich fand das übrigens sehr interessant, das hatte ich euch auch noch geschickt, dass Spiegel Online schrieb, die Bundesliga langweilt schon wieder. Nur ist es jetzt nicht Bayern München als Verein, der einsam seine Kreise zieht, sondern Borussia Dortmund, denen in einem Spiel wie gegen Schalke es auch reicht, nach einem 1-1 nochmal 10% draufzulegen, ja, ja, um es dann zu gewinnen, wo man auch immer das Gefühl hatte, dass sie es noch gewinnen können und die halt die Einzelspieler haben. Also ich muss sagen, Jadon Sancho hat mich tatsächlich in diesem Spiel in seinen Bewegungen an den Robben so 2012, 2013 erinnert, wo du dachtest, immer wenn der vorne an den Ball kommt, jetzt passiert irgendwas. Also das
nur ist spiegelverkehrt wirklich, halt, ne?
Ja, genau, genau. Aber ja, so wie das Cover von Boris Becker. Aber auf jeden Fall ist das im Moment Dortmund sozusagen das Bayern München dieser Saison, Stand jetzt. Und den Gladbachern wäre es sehr wohl zu gönnen, dass sie das lange offen halten und dass das vielleicht wirklich das entscheidende Spiel am letzten Spieltag wäre. Dann hätte die Bundesliga auch gewonnen.
Überleg mal. Aber da muss ich sagen, da also die letzten Spiele waren ja mal ganz okay gegen Gladbach, aber so aus grauer Vorzeit, so aus den 90ern, graut es mir eigentlich immer vor den Begegnungen in Gladbach. Weil das war eigentlich aus Dortmunder Sicht immer Kacke. Da war da so ein Martin Darlin da oder so ein Jürgen Pettersson oder so und am Ende haben die immer gewonnen. Das ist nicht gut. Da fühle ich mich jetzt schon unwohl beim Gedanken. Da müssen wir das jetzt schon am besten am 32. Spieltag schon klar machen.
Aber was ja außerhalb des Titelkampfs noch passiert ist, ist natürlich Abstiegskampf. Und da würde ich gern Mike das Mikro übergeben mit der schönen Vorlage. Du hast ja gesehen, mit wie wenig Fans Hannover 96 nach Mainz gefahren ist.
Ja.
Weil wisst ihr, wie viele Fans das waren?
Nee,
Martin Kind, Martin Kind hat nachgezählt. Es waren 50 plus Heinz.
Hast du 50 plus Heinz gesagt?
Ja, klar.
50 plus Heinz.
Ja, ja, eigentlich. Ja, ich habe 50 plus Heinz gesagt.
50 plus Heinz.
Ja.
Der war dann auch relativ schnell zu identifizieren, weil den kannten alle schon. Ja, der Heinz. Ja.
Apropos 50 plus Heinz, einer von diesen 51 Fans oder mehrere meinten dann ja tatsächlich, also da muss man, ich weiß, man muss ein bisschen beim Thema Hannover 96 ausholen, weil es natürlich das Thema Martin Kind und Fanszene ein relativ schwieriges ist, insbesondere ja auch, weil es den Versuch gegeben hat der Opposition, also dieser Pro 50 plus 1 Strömung im Verein. Hintergrund, Martin Kind möchte den Verein übernehmen, weil er über 20 Jahre ihn schon finanziert hat, etc. etc. Das wird irgendwann vor Gericht landen und natürlich.
Ich sage es Ihnen ganz klar, ich als Aufsichtsratsmitglied bei Hannover 96, bei meinen Freunden, ich sage es Ihnen, wie es ist. Opposition ist einfach nicht meine Sache. Verstehen Sie?
Verstehe.
Knick-knack. Da gibt es mal eine Giftpraline und dann ist Feierabend. Ruhe im Karton.
Mike, bevor du die gesamte Streithistorie von Hannover 96 der letzten 5 Jahre erzählst,
bitte nicht.
Entscheidend ist ja das, was du gesagt hast, dass die dorthin fahren
mit
ungefähr 70 Fans im Abstiegskampf und dann anfangen, das Stadion abzufackeln.
Und auf die Idee muss man mal wirklich kommen. Also deine Mannschaft ist im Abstiegskampf, führt 1-0 in Mainz und in der zweiten Halbzeit, kurz nach Anpfiff, legst du erstmal das komplette Stadion in Rauch, sodass du natürlich eine Geldstrafe für den Verein rausholst. Das ist gewollt, wie ich jetzt gelernt habe, weil es... weil Martin Kind sich im Grunde genommen geweigert hat, eine außerordentliche Mitgliederversammlung sozusagen einzuberufen. Ja. Und dann haben sie sich halt gesagt, naja, wenn er die nicht zahlen will, dann zahlt er halt das.
Ja.
So, das kann ich alles nachvollziehen. Also kann man jetzt pro Pyro, gegen Pyro sein, was auch immer. Aber ich kann zumindest irgendwie diese Scharmützel, kann ich nachvollziehen. Aber doch nicht in der zweiten Halbzeit. Wenn du 1-0 führst, wenn du die Chance hast, dass du möglicherweise 3, vielleicht sogar wirklich wahnsinnig wichtige Punkte aus Mainz mitnimmst.
Ja.
Und dann Anfang der zweiten Halbzeit, wo du den Rhythmus der Mannschaft durchbringst, wo du die Konzentration komplett rausholst. Die mussten alle wieder in den Kabinengang. Also,
und vor allem mussten die Einlaufkinder nochmal, die Einlaufkinder mussten nochmal sich umziehen und damit die dann alle wieder zusammen rauskommen.
Ja, aber daran, auf die Idee muss man mal kommen.
Aber daran merkst du halt eben auch, was das teilweise für eine selbstgefällige Veranstaltung ist. Ne? Also ich meine, es gibt viele Dinge, die ich am Fußball nicht verstehe und auch auf den Rängen. Also ich werde nie begreifen, wie zum Beispiel Leute, nur weil sie dann Megafon in der Hand haben, sich einfach die komplette Spieldauer einfach mit dem Rücken zum Spielfeld hinstellen. Das sind einfach für mich Trottel. Ja? So, das sind einfach Trottel. So, und genauso ist das natürlich auch, also da siehst du halt in diesem Falle, dass es den Leuten eben nicht nur um den Verein geht oder um den Fußball, sondern um sich selbst. Und dass es darum geht,
sich selber zu positionieren, zu inszenieren, was zu gelten. Und das ist halt, gibt dem kleinen Mann eine Uniform und dann dreht er halt komplett durch. Und darum geht es halt in diesem Fall. Es geht einfach nur um eine egoistische Veranstaltung und eben nicht um die Liebe zum Verein. Weil dann, wenn du so, weil so viel, ich meine, das sind alles keine Atomphysiker, aber so schlau müssen die ja sein, zu wissen, dass dann halt eben genau das passiert, was du gerade beschrieben hast.
Aber ist es nicht interessant, dass dann da eine Fanszene oder in dem, also ein, sagen wir mal, ein kleiner Ausschnitt der Fans, der einen Kampf führt, also der sozusagen, wo es nicht mehr um Fußball geht, sondern die quasi nur für sich selbst das machen, wie du es beschreibst, gegen jemanden kämpft, der das, glaube ich, auch eher für sich macht, was er da macht bei Hannover 96. Das heißt, da kämpfen eigentlich zwei Egomanen gegeneinander. Ja. Der selbstreferenzielle Ultra in diesem Moment und dieser Präsident, der sagt, nach 20 Jahren muss der Verein doch mir gehören. Das macht er ja auch nicht aus Liebe zum Fußball, sondern das ist, dass da am Ende eine Martin-Kind-Statue steht und man sagt, pass auf, das ist jetzt mein Verein, ich habe hier doch das Geld gegeben, das ist meins. Das heißt, da krachen zwei Egos aufeinander, die einen in der Kurve, der andere auf der Tribüne und darunter leidet dann das Spiel, der neutrale Zuschauer und auch ein Verein wie Mainz 05, der plötzlich mit seinem Stadion die Bühne dafür breitet. Das kann doch nicht sein.
Sag mal, meinst du, Martin Kind träumt von so einer Statue, so wie der Fuß von Uwe Seeler vom Volksparkstadion? Denkt, Martin Kind hat da so ein gewaltiges Ohr. So aus Bronze. Oder so ein Hörgerät. Einfach so ein Hörgerät, so ein riesiges, mannshohes Hörgerät aus Bronze. Vor dem Stadion steht. Und alle sagen, ah, guck mal, der Kind, das war einer.
Nachts, dann wacht er auf, das ist ein richtiger Feuchttraum, ein Orgasmus.
Alter, ey.
Aber
dafür hast du den Tod verdient.
Da Micky Beisenherz sich ja jetzt schon sehr beliebt gemacht hat in der Ultraszene.
Das ist richtig.
Ne?
Das ist richtig.
Übersetzt nochmal, alle Kapos sind Trottel. Ne? Ist das das? Micky Beisenherz Doppelpunkt.
Genau.
Alle Kapos sind Trottel.
Genau. Richtig.
Ja, richtig. Also wir haben das Phänomen Hannover 96. Wir haben ja in der letzten Woche über die Fans von Dynamo Dresden geredet, die offensichtlich ein Problem damit haben, dass zu viele Frauen beim FC St. Pauli ins Stadion gehen.
Nein, zu viele Fotzen.
Da müssen wir korrekt bleiben.
Ja. So, und dann gibt es ja auch noch tatsächlich die Fans von Schalke 04, die es dann doch geschafft haben, beim Derby ein Plakat hochzuhalten, auf dem stand: Tod dem BVB, Freiheit für Sergej W.
Mein Gott.
Sergej W., muss man dazu sagen, dabei handelt es sich um den Bombenattentäter, der also versucht hat, den Mannschaftsbus von
Borussia Dortmund... Hätte theoretisch auch einer aus dem Aufsichtsrat sein können. Weiß man ja nicht. Welcher Sergej W. ist da jetzt gemeint? Kommt ja vom Hauptsponsor, man weiß es nicht.
So, und da möchte man irgendwie so gefühlt,
ja.
Seitdem halt diese Jahreshauptversammlung von Bayern München mit diesem einen Satz so nach, weil auch diesen Leuten, über die wir gerade geredet haben, die mit dem Plakat, die mit den Rauchbomben, die mit den Plakaten, muss man besser sagen, auch denen müsste man mal zurufen, es ist nicht euer Stadion, es ist nicht euer Verein. Also da wirklich, man steht da manchmal wirklich fassungslos davor und denkt, sag mal,
Aber auch, weil es ist ja auch das Schlimme, du musst ja hier, wie bei allen Debatten im Moment, so unglaublich differenzieren und eben nicht alle über einen Kamm scheren. Also deswegen kann man auch nicht wieder von der Kurve sprechen, sondern man muss dann wieder sagen, die haben das gemacht. Und selbst, weil ich habe so das Gefühl, weißt du, bei Schalke, wenn ihr euch die Choreo angeguckt habt, weswegen sie den Spalt am Stadion ein bisschen, das Dach der Turnhalle ein bisschen aufgemacht haben, weil am Anfang war ja eine sehr, sehr großartige Choreo, wie übrigens auch vor dem Nürnberg-Spiel. Da hast du wirklich eine Fanseele, die funktioniert bei Schalke. Und für mich sind so die zwei Enden dieses Plakat Irrsinns in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Die einen Schalker sagen Tod dem BVB, Freiheit für Sergej W. Und die anderen haben das schöne Plakat, Videoschiedsrichter, wir wissen nicht, wo dein Auto steht. Das eine ist geistreich, das ist Fußball, das will ich sehen, ich will diese Choreo sehen. Ja. Alle hatten irgendwie blau-weiße Weihnachtsmützen auf. Gegen Nürnberg wurde die Fanfreundschaft zelebriert. Das ist doch alles der schöne Fußball. Das heißt, du kannst ja auch sozusagen mit Generalstrafen erreichst du nichts. Du kannst nicht sagen, der Fan. Du kannst ja nicht mal sagen, der Ultra.
Ja.
Das ist viel schwerer zu sagen als der Martin Kind, weil das ist nur einer. So, weißt du, da funktioniert es. Aber du kannst ja gar nicht sagen, der Ultra. Und das ist das Problem. Und solange immer noch ein paar sozusagen ein Fisch, der schlecht geworden ist, verseucht den ganzen Teich. Das ist das Problem.
Und es ist auch nicht always ultra, ne? Also es sind ja auch andere. Nein, es gibt auch andere Gruppen.
Heute bleibt aber hier auch gar nichts mehr liegen. Nee. Ne? Wird jetzt alles nochmal hier großer Kehr aus, ne? Der große Kehr, der große Comedy-Kehr aus mit Markus Krebs.
So. Okay, jetzt haben wir einen Zustandsbericht. Also, wir haben Momente, wo wir das Gefühl haben, irgendwie, das ist geschmacklos, das ist frauenfeindlich, das ist dumm.
Klingt wie unsere Rezension bei iTunes.
Das ist auf der anderen Seite aber teilweise ja auch durchaus berechtigt. Ich finde beispielsweise, dass das Engagement und das bundesweite Engagement gegen Montagsspiele beispielsweise. Mhm. Ich kann es nachvollziehen. Ich kann es natürlich total nachvollziehen, weil es einfach, man muss sich immer einen Tag frei nehmen. Man setzt sich irgendwie, also es ist ja nicht nur so wie wir, wenn wir mal irgendwie zu einem Heimspiel von St. Pauli gehen, also in meinem Fall jetzt beispielsweise, wo du dich halt mal irgendwie kurz in die U-Bahn oder ins Auto setzt und 7 Minuten später bist du am Stadion, sondern du musst ja teilweise, ne, heute Abend wäre eine Fahrt nach Bochum gewesen, 4 Stunden bist du unterwegs.
Aber das kann ich dir sagen, wenn die A40 dicht ist, brauchst du auch von Dortmund nach Bochum 40 Minuten.
So ist es. Und Lukas, du bist
ihr wisst ja, was ich meine.
In der Welt des Schmerzes.
So, ihr wisst ja, was ich meine. Und der Punkt ist ja, es gibt ganz viele Dinge, die ich total nachvollziehen kann. Ich kann sogar den Wunsch nach Pyro nachvollziehen. So.
Ja.
Ob man das jetzt irgendwie toll findet oder nicht toll findet, ist ja egal.
Ich kann Pizza Hawaii auch nachvollziehen. Wobei, nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Pizza Hawaii ist krank.
Das ist völlig richtig. So, jetzt habe ich mich auch hier, so langsam habe ich mich hier vergaloppiert.
Ich rette dich mit 2 Beobachtungen von diesem wirklich großartigen Fußballspiel Mainz-Hannover, was ja nicht nur um 7 Minuten unterbrochen wurde und deshalb hinten raus ungefähr 10 bis 15 Minuten länger gedauert hat, sondern auch, es hat die neue und vielleicht beste Episode unserer integrierten Sitcom und neuen Serie hervorgebracht. Was macht eigentlich Henning Weidand?
Ja.
Und Henning Weidand hat sein Startelf-Debüt gefeiert und hat in der 11. Minute das 1-0 geschossen und war auch sonst der beste Hannoveraner in der Offensive. Noch ein Traumpass in der zweiten Halbzeit auf Asano gespielt. Also Weidand ist back und vielleicht die letzte große Hoffnung von Hannover 96 im Abstiegskampf.
Ja. Wie Weidand einst.
Ja, bitte Henning, ne, heißt es dann.
Das fand ich übrigens,
bitte Henning.
Apropos, das fand ich übrigens noch ganz, ganz toll, als Mike Büskens sagte bei Sky, das kann doch nicht sein, Tedesco wird erst wie der Messias abgefeiert und dann wünschen ihm alle nur das Schlechte. Und dann sagte Jan-Arge Fjordhoff zu ihm so, wieso, das ist doch genau wie beim Messias.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist doch die klassische Geschichte. Großartig. Wie alt ist Tedesco? Der ist so 33,
ja.
Ne, oder?
Oh, ja.
Always.
Ja, und mindestens, pass auf, und mindestens 12 Spieler sind jünger.
Ja.
Mein Gott.
Ja, aber das ist hier für, wie alt ist er denn jetzt genau?
Weiß ich nicht. 33 ist er.
Hört auf zu twittern. Wenn er jetzt 34 oder 32 ist.
Ja. Er ist 33 Jahre alt.
Er ist 33.
Er ist 33 Jahre alt.
Wer macht den Tweet?
was?
Ja, ich formuliere da gleich mal was.
Ja, mach mal.
Ich hau mal richtig einen raus.
So, und dann wollte ich sagen, Videobeweis.
Ja. Oh, ja, aber jetzt noch 5 Minuten, ne? Jetzt ist gleich Feierabend. Ich muss jetzt
pass auf, wir machen jetzt noch 10 Minuten hinten dran.
Was?
Doch, 10? Pass auf.
Ticks wohl die richtig. Ich hab noch.
Wir machen noch 5 Minuten. Sagen wir mal, wir machen noch 5 Minuten. Ich wollte nur sagen, weil das ist die letzte Steilvorlage, die ich dir heute noch gebe. Weißt du denn, wer den Elfmeter verursacht hat bei Hannover gegen Mainz zum 1-1?
Warte. Den Elfmeter für Hannover. Warte.
Ist ein alter Bekannter aus deinem Repertoire.
Einer der ersten Gags bei MML.
Oh, scheiße. Warte mal kurz. Ich kenne kaum noch einen von Mainz. Da ist das Problem bei der ganzen Sache.
Ja, aber der hat mal beim HSV gespielt.
Ach so. Warte.
Helle Haare.
Was? Ja, der Schneehase. Schneehase. Ich war immer klar. Ja, hätte mal beim Tabellenführer bleiben sollen.
So, und ich wollte
wirklich nur ganz wenig Helmpeter in dieser Saison, ne?
Ja.
Elfmeter, ganz kurz, um das abzubinden, weil wir schon wieder in diese Diskussion irgendwie geraten, zumindest habe ich es medial so empfunden, dass der Videobeweis nicht funktioniert. Das ist wieder so dieses auf einem Auge blind. Also natürlich war der Elfmeter für Mainz zum 1:1 gegen Hannover lächerlich, weil der Schneehase Mateta, glaube ich, war das, ne?
Ja.
Genau, Mateta kaum berührt hat. Und natürlich, wenn du es richtig auslegst, bei dem Duell Grujic gegen Jovic, Eintracht Frankfurt, es steht 1:0 für Hertha BSC, glaube ich, 87. Minute. Die beiden alten Freunde, die haben ja zusammen in Belgrad noch in der Jugend gespielt und glaube ich auch in der ersten Mannschaft. Das war natürlich griechisch-römisches Ring. Und ja, dann wurde gesagt, warum greift Bibiana Steinhaus nicht ein? Da muss ich aber ganz klar sagen, A, war die Linie vom Schiedsrichter nicht korrekt. Der hat das ganze Spiel schwammig gepfiffen und hinterher war es dann eine Auslegungssache. Und man darf halt nicht vergessen, dass in den anderen Stadien, insbesondere für Schalke, vorher der Videobeweis sehr gut gegriffen hat. Für Düsseldorf und auch für Schalke wurden ja korrekte Elfmeter erst hinterher.
Wobei, das war ja wirklich ein gegeben. Also auf Schalke der Elfmeter, hey, yes.
Ja, aber wenn du ihn dir in Zeitlupe angucken kannst, dann ist es einer. Und es kann halt nicht sein, weißt du, wir haben jetzt natürlich diese Fehlentscheidung und Freddy Bobic sagte, das hättest du doch hier oder in Jerusalem sehen müssen.
Ja.
Aber man darf halt nicht vergessen, okay, dann hast du eine Aktion bei Hertha gegen Frankfurt, die ist fragwürdig, aber du hast halt auf den anderen Plätzen Düsseldorf, für Düsseldorf, für Freiburg, für Schalke, korrekte Elfmeter, die erst nach Videobeweis gegeben wurden. Und dann macht es den Fußball vielleicht in der Summe doch gerechter.
Ja. Und Lukas, eins noch, ne? Ja. Was muss man immer bedenken? Wo ein Mateta, da ist auch immer ein Opfer. Ne? Ja, was denn? Komm, wir sind schon. Ja, es ist doch auch schon spät.
Ach, du meinst, du hast dein Pulver schon verschossen?
Klar, ich hab das richtig verschossen. Ich hab das abgeschossen, ist alles weg, ist nichts mehr da. Das ist nur noch Knallerbsen, was ich jetzt in der Tasche habe. Das war ein China-Kracher, es sind nur noch Knallerbsen und Zieselmänner da.
Mike, möchtest du da noch irgendwas sagen oder binden wir es einfach ab? Always Ultra.
Ist das schon der Titel für unserer?
Ja, das war mal ein Titel von unserer Always Ultra. Ja, hatten wir schon.
Ja, da müssen wir uns einen anderen ausdenken.
Noch einen anderen?
Nee, wir können das an dieser Stelle so langsam.
Ja, oder?
Finde ich. Also kann man jetzt.
Wir können das aber auch machen wie beim Zeit-Podcast, wo wir einfach sagen, weißt du was, wir machen so lange, bis gar nichts mehr geht und dann geht das Ding 5 Stunden.
Wie lang ist das, das Herbert Grönemeyer-Interview?
Oh, scheiße, das passiert immer, wenn ich den Namen Grönemeyer
höre. Es ist wirklich 5 Stunden, das ist 5 Stunden. Komm, wir empfehlen das mal allen, die nach unserem Podcast noch sehr viel Zeit haben, also vor allen Dingen den Freunden in Gelsenkirchen, wenn ihr nicht wisst, was ihr am Nachmittag machen sollt und bis zum nächsten Derby, dann einfach mal den Zeit-Podcast hören. 5 Stunden Interview mit Herbert Grönemeyer.
Also, interessantes Interview, glaube ich, eine Frage beantwortet.
Ja, so viel dazu.
Wobei ich gehört habe, ich habe ihn selber noch nicht gehört.
Ja.
Er wird ja an der einen oder anderen Stelle tatsächlich gelobt, aber ich habe auch Negatives gehört über diesen Podcast, dass eben dadurch, dass da gegessen wird, es immer sehr viel geschmatzt wird auch. Ach so. Und dass das ein bisschen.
Ich meine, die unterhalten sich 5 Stunden, ne? Also das ist.
Also bei, ich sag mal bei uns wird auch, wenn ich nur mal an Micky Beisenherz erinnern, bei uns wird auch innerhalb von den ersten 45 Minuten geschmatzt.
Absolut. So, ja. Und dann gab es kritische Stimmen, weil die gesagt haben, wenn er da so schmatzt, man versteht Grönemeyer gar nicht richtig, ne?
So, pass auf, dann gehen wir. Wir haben mit Schalke 04 angefangen. Wir gehen jetzt mit einem schönen Gefühl noch raus. Klopp ist Tabellenführer in England.
Und Tuchel in Frankreich.
Jetzt hast du wieder alles kaputt gemacht.
So, in diesem Sinne. Gut. Schön war's.
War es wirklich?
Ja, war es auch. Wir haben wie üblich alles angerissen und quasi nichts zu Ende gebracht.
Ja, weil unser Podcast eben nicht 5 Stunden geht. Aber was haltet ihr von Titel 50 plus Heinz?
50 plus Heinz ist gekauft. Gut. Haken dran. Tschüss.
Bis dann. Schön war's.
Ciao.